Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Das heißt, ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, wo Literatur nicht wirklich ganz oben auf der Prioritätenliste stand. Ich habe mir sozusagen autodidaktisch die Professionalisierung des Lesens beigebracht und fand es eigentlich wunderbar. Und das haben meine Eltern entdeckt und dann haben sie mir das Startpaket gegeben. Deswegen sind die Bibel und der Graf von Monte Cristo auch heute noch Bücher, die bei mir ganz oben stehen. Was wäre eine Gesellschaft ohne Literatur? Und diese Gesellschaft wäre blind. Sie könnte oder sie hätte kein Medium mehr, das dazu dient, dass wir uns in der Gesellschaft über uns selbst in der Gesellschaft verständigen können.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut. Wir haben die Neuerung eingeführt, dass wir jetzt nicht nur die Audiospur anbieten, sondern Sie mich und meinen Gesprächspartner auch sehen können im Video. Deswegen ganz neue Situation heute auch hier. Heute bei mir zu Gast ist Professor Oliver Jaraus. Er ist Germanist, er ist Literaturwissenschaftler, Medienwissenschaftler, wenn ich das richtig so alles zusammenfasse.
Ja, richtig.
Und wahrscheinlich noch einiges und vieles mehr, war Vizepräsident an der LMU, hat den Bologna-Prozess dort begleitet als Beauftragter der LMU und er ist ein richtiger Schwabenbayer, Bayern-Schwaben, keine Ahnung, jedenfalls geboren im Allgäu und herzlich willkommen, Professor Jaraus.
Ich freue mich, hier zu sein. Sehr schön. Wunderbar.
Mit dem Allgäu habe ich gleich eine ganz tolle persönliche Assoziation. Nee, ich fange an. Es gibt da diesen Riesensee, diesen Forgensee im Allgäu.
Ja. Mhm.
Und das ist für mich Schreck und Glück zugleich. Ich hatte nämlich einmal die Chance, als der Zug gefroren war, lang ist es her, also bestimmt über 20 Jahre, einmal quer über diesen See zu laufen. Und es war unheimlich, aber auch irgendwie total schön. Haben Sie das auch schon mal gemacht?
Also ich bin nicht über den Forgensee gelaufen, aber das Allgäu hat ja viele Seen und ich bin schon über Seen gelaufen. Also in meiner Kindheit hatten wir da strenge Winter und da war das öfter möglich. Ja, das ist eine schöne Erfahrung. Da sieht man auch die Schönheit des Allgäus. Wobei ich zum Allgäu noch ein bisschen was dazu sagen muss.
Ja, wenn Sie schießen Sie los, natürlich.
Sie haben mich jetzt als Allgäuer vorgestellt. Ich bin im Allgäu geboren und ich fahre auch heute noch gern ins Allgäu. Ich bin auch mit dieser Landschaft verbunden. Ich bin auch ein bisschen mit den Menschen verbunden. Ich habe da auch noch Verwandtschaft und meine Patenkinder und deren Kinder leben dort. Aber ich selber würde zögern zu sagen, dass ich ein richtiger Allgäuer bin.
Okay. Warum?
Das hängt mit meiner Lebensgeschichte zusammen und es hängt natürlich auch mit dem Zweiten Weltkrieg zusammen. Meine Eltern sind Donauschwaben, die kommen aus dem Banat. Das ist diese Gegend zwischen Serbien, Rumänien und Ungarn. Und natürlich hat der Zweite Weltkrieg sie vertrieben. Meine Mutter als Zivilinternierte nach Russland, mein Vater als Kriegsgefangener nach Russland. Dann kam die Rückkehr über die DDR, wo sie nicht bleiben wollten, wo sie nicht bleiben konnten, weil sie die Verhältnisse als zu drückend empfanden und dann sind sie in den Westen geflohen und dann waren sie im Westen und dann kamen sie in Auffanglager. Man kennt es auch heute noch, also solche Migrationsbewegungen sind ja vergleichbar über die Jahrzehnte und vielleicht Jahrhunderte hinweg und dann hat man gesagt, naja, wo stecken wir die jetzt hin? Und dann hat man gesagt, naja, im Allgäu, da gibt es tatsächlich eine Fabrik, das Elektroschmelzwerk, das gehört zur Wacker Chemie, das haben die Amerikaner x-fach zu bombardieren und versucht, aber nie getroffen. Das arbeitet noch, da gibt's Arbeitsplätze. Also wir stecken die Leute dahin. Ob das eine gute Idee war, darüber könnten wir auch diskutieren. Die Region war doch strukturschwach und dann sind dann die Flüchtlinge gekommen und Sie können sich vorstellen, die waren nicht unbedingt willkommen. Aber so bin ich dann Jahre später dort auf die Welt gekommen und so bin ich Allgäuer geworden. Also das heißt, ich bin nicht wirklich richtiger Allgäuer, denn meine Eltern haben da keine Wurzeln, sondern wir sind Flüchtlinge. Wir haben das auch noch sehr deutlich gespürt in der Anfangszeit. Heute spricht da kein Mensch mehr davon, dass wir da eigentlich nicht hingehören. Und das hat mich schon ein bisschen geprägt, diese Ambivalenz.
Das verstehe ich sehr gut. Also das ist ja eine ganz spannende Geschichte, mit der ich jetzt gar nicht gewartet habe, dass Sie da jetzt gleich so in die Vollen gehen. Super. Haben sich Ihre Eltern denn schon vorher kennengelernt oder dann im Allgäu dort auch kennengelernt? Sind die den Fluchtweg schon gemeinsam beschritten oder war das eine zufällige Fügung, die sich dann auch ergeben hat?
Ja, also ich habe gesagt, meine Eltern sind beide Donauschwaben und die kamen aus zwei Nachbardörfern und die kannten sich schon. Und die sind dann durch die Kriegseinwirkungen ein bisschen näher bekannt geworden. Aber das hatte noch nichts zu sagen. Aber sie sind dann in der Sowjetunion in Lager gekommen, wo Zivilinternierte, also dazu gehörte meine Mutter, und Kriegsgefangene miteinander zusammen waren. Und da haben sie sich kennengelernt und da sind sie ein Paar geworden. Ich vermag mir das nicht vorzustellen, wie das ist, wenn man sich unter solchen Bedingungen verliebt. Aber sie sind dann auch gemeinsam rausgekommen, also die Sowjetunion hat sie entlassen und diesen Weg haben sie dann gemeinsam gemacht, also wie gesagt in die DDR und dann Flucht. Und dann waren sie da im Allgäu und sie haben sich bemüht, da irgendwie Arbeit zu kriegen. Das haben sie auch gemacht, also unter ganz prekären Verhältnissen. Aber sobald sie da waren, haben sie gesagt, so, das kommt auch so aus diesem protestantischen Selbstverständnis meiner Eltern heraus, jetzt heiraten wir. Und dann haben sie geheiratet, mein Vater mit einem geliehenen Anzug in der Kirche und dann gab es ein erstes Buch und dazu erzähle ich vielleicht auch noch etwas, nämlich die Bibel.
Ja.
Also so sind meine Eltern zusammengekommen.
Aber Sie haben das jetzt so zart angedeutet, also wie man sich unter diesen Bedingungen verliebt, aber was ganz Weltzugewandtes von Ihren Eltern und auch was eine positive Grundhaltung, sich solchen Situationen, die ich jetzt, also wirklich jetzt nur als diese beschreiben möchte, kurz irgendwie was Positives anzunehmen, sich zu stellen, die Dinge in die Hand zu nehmen und zu sagen, da machen wir was für uns.
Also mir selber fällt es bisweilen schwer, das tatsächlich nachzuvollziehen, weil die Situation war so bedrückend. Sie sind aus einer Welt gekommen, die paradiesisch gewesen sein muss. Also im Banat Großbauerntum, viele Felder, viele Tiere, ein ganz anderes Leben. Und dann diese Bedrückung. Und die beiden, die sind ja dann nach Westdeutschland gekommen. Viele andere haben es nicht geschafft. Die sind auf diesem Weg tatsächlich geblieben. Die sind umgebracht worden. Die sind in der Gefangenschaft gestorben. Also die Verhältnisse waren wirklich schwierig. Wenn ich versuche, das nachzuvollziehen, dann kann ich das wirklich nur auf einen Grund zurückführen. Und dieser Grund, der besteht in dieser protestantischen Lebensauffassung meiner Eltern. Also meine Eltern waren nicht bigott, also überhaupt nicht. Aber sie waren evangelisch. Das hat so ein bisschen ihr Selbstbewusstsein geprägt und es hieß auch immer, es gibt so etwas wie eine Pflichtethik. Wir müssen das machen, wir müssen einfach unsere Pflicht erfüllen, es gibt so eine Pflicht und mögen die Verhältnisse noch so schlecht sein, wir haben uns zu bemühen.
Ist das was, was Sie auch für sich haben, wenn Sie auf sich gucken?
Das ist jetzt eine schwierige Frage. Die kann ich ganz klar beantworten mit Ja und Nein. Ich habe das auch. Ich versuche, meine Arbeiten zu erledigen. Ich versuche, allem gerecht zu werden. Aber es gibt dann auch, wenn ich das verraten darf, die andere Seite.
Ja, gerne.
Es gibt diesen Bohemian, also der dann auch mal fünfe Grade sein lässt. Und ich muss sagen, ich hatte das große Glück in meinem Leben, einen Beruf erreichen zu können, wo ich beides miteinander verbinden kann, also staatlich besoldeter Beamter auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch beheimatet in der Literatur, in den schönen Künsten, in der Philosophie, in der Musik. Also da kommt dann beides zusammen.
Ja, wie war das denn für Ihre Eltern, dass Sie sich so für Musik, Kunst, Literatur, Philosophie, die Bohemian-Seite sich so weiter und weiter etabliert hat bei Ihnen? War das okay?
Also diese Frage stößt vielleicht auf den schönsten Teil der ganzen Geschichte. Ich habe Ihnen gesagt, meine Eltern haben ein erstes Buch bekommen, als sie geheiratet haben, nämlich vom Pfarrer. Mhm. Und das war die Bibel. Und das war das eine Buch im Haushalt meiner Eltern. Und irgendwann einmal hat sie später einen Verwandter besucht, der meine Eltern auch gar nicht genau kannte, nur so Verwandtschaftsgründen. Und er hat ihnen ein Geschenk mitgebracht, ohne irgendeine Ahnung, wie falsch er lag. Er hat ihnen nämlich nochmal ein Buch mitgebracht. Und das war eine Volksausgabe von Dumas, der Graf von Monte Cristo. Gut, und dann hatten meine Eltern zwei Bücher und die standen irgendwo im Schrank. Okay. Man muss jetzt ehrlicherweise dazu sagen, meine Eltern waren fast illiteral. Ich tue Ihnen da wirklich keinen Abbruch, das ist eine objektive Beschreibung. Meine Eltern haben sich wirklich schwer getan zu lesen. Und das lag einfach daran, wir müssen so das Alter in Rechnung stellen, ja. Die waren beide in der Schule, als der Krieg nach Jugoslawien in das Banat kam. Das heißt, die hatten keine Schulbildung. Und in Russland wurde das tatsächlich auch nicht nachgeholt, selbstverständlich. Also meine Eltern haben sich immer schwer getan zu lesen. Also mein Vater hat gelegentlich die Bild-Zeitung gelesen, da gab es einfach große Buchstaben. Und meine Mutter hat Frauenzeitschriften gelesen, aber da hat sie auch eher auf die Bilder geguckt und auf die Überschriften. Also wenn der Text schon so lang war, dann hatte sie da in der Tat auch Schwierigkeiten. Das heißt, ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, wo Literatur nicht wirklich ganz oben auf der Prioritätenliste stand. Überhaupt nicht. Aber ich war ein Einzelkind und als Einzelkind erfährt man ja dann auch in gewissem Kontext Langeweile.
Ah, ich dachte jetzt besondere Aufmerksamkeit. Aber
besondere
da können
Aufmerksamkeit
wir auch noch mal drüber sprechen.
Aber auch Langeweile.
Ich wollte nur noch einschieben, warum ich gerade geschmunzelt habe, war nicht wegen der, wie Sie es gesagt haben, dass es so wenige Bücher gab, sondern auch ich habe Germanistik studiert. Das ist eins meiner Nebenfächer tatsächlich und habe mir nur gedacht, aber mit der Bibel und dem Graf von Monte Cristo haben Sie ja eigentlich ein ganz gutes Startpaket bekommen, um in die Germanistik einzusteigen. Also die Fülle der Geschichten, die Sie auch später wiederfinden, haben Sie ja schon mal mindestens im Anriss, auch mit zwei Büchern mitbekommen. Deswegen mein Schmunzeln.
Da haben Sie völlig recht. Das ist ein wirklich gutes Startpaket. Das habe ich dann allerdings erst später bekommen, als meine Eltern gemerkt haben, wie ich mit dieser Langeweile umgehe.
Ja, genau. Die hatten wir jetzt. Die Langeweile. Ja. Schießen Sie los.
Ich habe nämlich entdeckt, dass man diese Langeweile wunderbar auflösen kann, indem man liest. Und dann habe ich angefangen zu lesen und geguckt und es fing an auch mit Comics. Aber dann habe ich mir gedacht, na ja, was sind denn diese anderen Bücher, wo so wahnsinnig viel Text drin steht und gar keine Bilder, und habe das mal probiert. Ich habe mir sozusagen autodidaktisch die Professionalisierung des Lesens beigebracht und fand es eigentlich wunderbar. Und das haben meine Eltern entdeckt und dann haben sie mir das Startpaket gegeben. Deswegen sind die Bibel und der Graf von Monte Cristo auch heute noch Bücher, die bei mir ganz, ganz oben stehen. Auf meiner imaginären Liste. Also so hat es in der Tat tatsächlich angefangen. Aber was Sie bedenken müssen, das war es auch schon. Von meinen Eltern habe ich da nichts mitbekommen. Jetzt war es aber so, meine Eltern haben gesagt, okay, unser Leben steht unter schwierigen Bedingungen. Wir haben diesen Krieg mitgemacht und da ist jetzt unser Sohn, das ist jetzt die nächste Generation. Und dann gab es wirklich diese bürgerliche Ideologie, das Kind soll es später mal besser haben. Mhm. Und da hatten meine Eltern schon früh den Plan gefasst, wie kann er es besser haben? Durch Bildung. Also er muss, wenn er diese Volksschule, das hieß damals noch Volksschule, durchlaufen hat, dann muss er unbedingt aufs Gymnasium. Und ich bin immer gern zur Schule gegangen, ich hatte in der Volksschule keine Probleme. Und der Wechsel ins Gymnasium war völlig problemlos. Und dann ist man im Gymnasium und da hat man dieses Fach Deutsch. Sie haben ja schon vorhin gefragt, wie hieß denn da in diesem Fach Deutsch? Das kann ich auch ganz klar beantworten.
Ja.
Katastrophal.
Echt?
Ich sollte in der 5. Klasse vom Gymnasium entfernt werden. Meine Eltern haben einen Brief bekommen und haben gesagt, ja, also der Junge ist schon intelligent, aber er bringt zu wenig Voraussetzungen mit. Das sehen wir gerade an einem so wichtigen Fach wie Deutsch. Also das ist nichts für ihn. Tun Sie den auf eine andere Schule und dann ist es weniger anspruchsvoll und dann soll er irgendwann mal einen Beruf lernen. Und das ist ja auch alles in Ordnung. Für meine Eltern ist allerdings tatsächlich eine Welt zusammengebrochen, weil genau diese Aufstiegsfantasie damit zerstört war.
Und da wie wurde die aufgelöst? Was mussten Sie tun? Wo sind Sie zum Lesen gegangen, zum Deutschunterricht?
Da kam eine erste Mentorin ins Spiel, eine Deutschlehrerin. Mein Vater ist zur Sprechstunde gegangen und hat seine Situation geschildert und hat gesagt, ja, wir haben diese Aufstiegsfantasie, er soll das mal besser haben, aber wir können ihm ja nichts mitgeben. Und es ist ja so schrecklich. Und da fand mein Vater tatsächlich ein offenes Ohr bei dieser Deutschlehrerin und die hat gesagt, ach wissen Sie, das ist ja wirklich gut, dass Sie mir das sagen. Wir gucken mal, wie wir das auffangen können. Und dann hat die Deutschlehrerin, also völlig in Eigeninitiative, jenseits des Unterrichts, den sie zu halten hatte, ein kleines Programm entwickelt. Sie hat ein Buch rausgesucht, in dem immer kleine Texte standen. Mhm. Und dieses Buch hat sie meinem Vater mitgegeben. Mit dem Auftrag, er soll abends, wenn er von der Arbeit kommt, mir diese kleinen Texte diktieren und ich soll das als Diktat schreiben. Und das haben wir gemacht. Das muss man sich auch vorstellen. Also mein Vater hat 9 oder 10 Stunden gearbeitet. Er war Arbeiter, also hat hart gearbeitet und dann kam er nach Hause, war total kaputt, aber dann hat er noch dieses Buch genommen und ich habe mich hingesetzt. Ich auch nicht unbedingt mit großer Lust, aber das haben wir dann so gemacht, Vater und Sohn. Und ich habe dieses Diktat geschrieben, bin am nächsten Tag mit meinem Diktat zur Lehrerin gegangen und sie hat es korrigiert und hat dann wiederum mit mir die Fehler besprochen. Und das haben wir über ein Jahr lang gemacht und diese grundsätzlichen Probleme, die ich mit der deutschen Sprache, mit der deutschen Rechtschreibung, mit der deutschen Grammatik hatte, die haben sich tatsächlich aufgelöst. Und Deutsch ist von dem Problemfach, aufgrund dessen ich von der Schule fliegen sollte, zu einem meiner besten Fächer geworden.
Was für eine wahnsinnige Zuneigung von Ihren Eltern, von Ihrem Vater zu Ihnen. Ein Mann, ein Plan, aber auch reflektiert und auch den Wunsch für das eigene Kind so formulieren und vortragen zu können. Und also wirklich, das ist jetzt vielleicht dann auch die besondere Aufmerksamkeit für das Einzelkind, eine ganz besondere Zuneigung zu Ihnen.
Ja, da haben Sie völlig recht. Und das ist der eine Aspekt. Und zu diesem einen Aspekt kommt dann ein zweiter Aspekt hinzu. Also, ich habe diese Anfangsschwierigkeiten überwunden und dann lief das Gymnasium. Es lief wunderbar. Also in jeder Jahrgangsstufe zum Ende des Schuljahres wurde ich zum Direktor gerufen, um ein Buch geschenkt zu kriegen als einer der besten Schüler. Also da hatte ich nie Probleme. Ich habe das auch mit großer Freude gemacht über alle Fächer hinweg. Naja, nicht über alle Fächer gleich hinweg. Sport beispielsweise, aber das zählte dann auch gar nicht zum Notenspiegel. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Und dann waren meine Eltern glücklich, also wie prima das lief. Und als es dann in Richtung Abitur ging, hatten natürlich meine Eltern wiederum Fantasien. Also der Junge muss Arzt oder Rechtsanwalt werden. Das sind halt die Berufe, davor hatten sie Achtung. Nur ich hatte kein Interesse, Arzt zu werden und ich hatte auch kein Interesse, Rechtsanwalt zu werden. Ich habe ja viel gelesen und dann dachte ich mir, aus diesem Lesen, aus diesem Hobby, da muss ich mein Studium draus machen. Das ist eigentlich mein Ding. Das möchte ich gerne machen. Ich habe zu meinen Eltern gesagt, also ich möchte so in der Richtung etwas studieren, also Literatur oder vielleicht Philosophie oder ähnliches mehr. Und dann kommt das Entscheidende, da platzte wieder ein Traum meiner Eltern. Und was haben meine Eltern gemacht? Sie haben mich zu 150% auch in dieser Idee unterstützt. Sie haben gesagt, wenn das dein Ding ist, dann unterstützen wir dich. Und sie haben mich unterstützt. Sie haben mich also wirklich unterstützt in unseren Verhältnissen. Also wie gesagt, mein Vater war Arbeiter, meine Mutter war Arbeiterin. Die ist dann später ausgeschieden und hat sich nur um mich und den Haushalt gekümmert. Also dass da jetzt viel Geld im Spiel war, das kann man nicht wirklich sagen. Und auch das Studium, das ich dann begonnen habe, konnte ich so führen, wie ich es geführt habe, durch die Unterstützung meiner Eltern. Und ich muss schon sagen, das haben die sich vom Mund abgespart. Aber mit einem gigantischen Vertrauen. Mhm. Also die haben gesagt, naja, dann machst du das mal. Das ist dein Ding und wir vertrauen darauf, dass das schon was werden wird.
Da haben sie ja recht gehabt.
Ja, die Rechnung ist aufgegangen.
Ist ja was geworden.
Ja, genau.
Ist ja was geworden. Was macht das mit einem als Mensch, wenn man diese tolle Startbasis hat, dass man sagt, da sind Menschen, die wertschätzen mich, die vertrauen in mich, mit der Lehrerin vielleicht auch noch ein Stück Glück gehabt, dass sie da auch auf jemand gestoßen sind, der gesagt hat, ich verstehe das, ich sehe den Angang, ich nehme mir auch Zeit für das Kind. Das lässt einen doch vielleicht wirklich dann auch nicht so hadern, sondern ein gutes Selbstvertrauen auch in sich selbst entwickeln.
Ja, also hadern ist in der Tat nicht mein Ding. Das ist mir in der Tat völlig fremd. Es ist ja so im Leben, dass man nicht irgendwann einmal den Punkt erreicht, wo man sagt, so, jetzt ist alles abgehakt und jetzt sehe ich die Bahn vor mir. Es gibt immer wieder Herausforderungen. Aber mit diesem Startkapital konnte ich mir immer sagen, naja, ich werde das schon irgendwie hinkriegen. Ich schaue jetzt mal. Ich habe ein gewisses Vertrauen in mich. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, was ich nicht kann. Ich kann das gut differenzieren. Und dann lasse ich die Herausforderung auf mich zukommen. Bis heute.
Mhm. Und dann ging's los an der Uni. Ja. War es an der Uni genauso unproblematisch? Sind Sie auch wieder unter den Besten gewesen?
Also die Uni ging grandios los. Ich wusste ja nicht, was eine Universität ist, oder sagen wir es mal so, ich wusste fast nicht, was eine Universität ist. Aber ich muss sagen, ich hatte im Laufe meiner Schulzeit wirklich tolle Lehrerinnen und Lehrer, vor allem auch Lehrerinnen, echte Mentorinnen. Beispielsweise, als ich dann im Lateinleistungskurs war, hatte ich eine Lehrerin, die eigentlich wissenschaftliche Assistentin an der Uni werden sollte, sich aber bewusst für den Lehrerberuf entschieden hat. Die ist mal mit uns nach München gefahren und hat uns so eine kleine Unitour organisiert. Wir sind dann in ein Seminar reingegangen, wo sie jemand kannte, sind dann in eine Vorlesung gegangen und sind auch mal durch die Universität gelaufen und haben dann schon mal so einen Vorgeschmack bekommen, was Universität ist. Aber das war ein Vorgeschmack und es war nicht mehr als ein Vorgeschmack. Ich wusste nicht wirklich, was Universität ist, wie sich das Ganze organisiert. Man muss da ja auch gucken und man wächst ja da erst auch über einen längeren Zeitraum hinein. Aber gut, irgendwann ging sie los, das erste Semester, alle Formalitäten waren erfüllt und dann ging man in die Lehrveranstaltung und dann hatte ich ein tolles Erlebnis. Auch da kam ein jüngerer Dozent her und das Erste, was er sagte, so, jetzt vergessen Sie mal alles, was Sie in der Schule gelernt haben. Grandiose Erfahrung. Ich hatte in der Schule einiges gelernt und ich dachte, na, ich komme jetzt da mit meinem Erfahrungsschatz und wie viele Bücher ich schon gelesen habe. Ich habe dann gemerkt, so viele Bücher habe ich gar nicht gelesen. Es gibt nämlich noch viel, 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 viel mehr Bücher. Aber der hat uns gesagt, wir kümmern uns jetzt gar nicht um die vielen Bücher, sondern wir machen jetzt etwas ganz anderes. Das, was er dann tatsächlich mit uns gemacht hat, war, er hat die Einleitung gelesen zu Umberto Ecos Buch La Struttura Assente, also die abwesende Struktur. Im Deutschen ist es dann übersetzt worden, Einführung in die Semiotik. Und dann dachte ich mir, wow, das ist ja was ganz anderes. Wunderbar, toll, da lasse ich mich mal drauf ein. Das ist ein Abenteuer.
Mhm. Und dann, Sie haben es ja schon so gesagt, Universität, man wächst anders. Die Zeit, als Sie zur Universität gegangen sind, als ich zur Universität gegangen ist, noch anders als heute. Reden wir vielleicht später auch nochmal drüber. Aber dieses sich so diesen Gedanken hingeben oder so wie der Dozent jetzt angefangen hat, hat ja auch bei Ihnen, glaube ich, was in Gang gesetzt, gereizt, denn auch bei der Literaturtheorie, Poetik, Autorschaftsgedanken ist ja auch was, wo Sie in Ihrer Forschung und Lehre und auch in der weiteren wissenschaftlichen Entwicklung viele Meilensteine erstmal gesetzt und genommen haben.
Das war mir damals so noch gar nicht bewusst, aber tatsächlich konnte ich dann im Rückblick sagen, da wurden schon die ersten wirklichen Grundbausteine gelegt für mein späteres wissenschaftliches Profil. Denn dass wir so etwas lesen wie Semiotik, also eine Zeichentheorie, also Theorie überhaupt, das hat mich in der Tat schon geprägt. Denn ich dachte mir, okay, Universität konfrontiert dich jetzt mit einer ganz anderen Fülle von Literatur, von Kultur und was es da gibt, wirst du das jemals beherrschen können? Und dann habe ich so geguckt und da gab es schon Kommilitoninnen und Kommilitonen, die kamen wahrscheinlich auch aus so bildungsbürgerlichen Häusern, die hatten das schon irgendwie drauf. Das habe ich gemerkt, bin genau geguckt und war ja auch von meiner Biografie her drauf aus, das sensibel zu beachten, wie reden die über Literatur, welchen Gestus haben die, welchen Habitus, das hatte ich alles nicht. Und dann dachte ich mir, wie kann ich denn trotzdem mit dieser Fülle umgehen? Und die Antwort darauf war, ich muss zunächst einmal formal damit umgehen. Es hilft mir nichts, wenn ich Text 1, 2, 3 bis unendlich lese, sondern ich brauche so etwas wie ein Verständnis für das Gesetz dieser Texte, wie die eigentlich entstehen und wie die zu beschreiben sind. Und das heißt, ich habe mich relativ früh auf Theorie, auf Literaturtheorie verlegt. Damals waren in München, wo ich auch studiert habe, die Strukturalisten, ja. Und auch die Strukturalistinnen, das war eine starke Gemeinde, und die haben mir das eigentlich vermittelt. Es gab damals das Wort, wir müssen nicht jeden Text interpretieren, wir brauchen einen Algorithmus, und diesen Algorithmus wenden wir auf einen Text an und dann kommt die Interpretation raus. Heute würde ich sehr, sehr kritisch mit dieser Vorstellung umgehen, aber damals war das auch so eine Leitidee, sich zurechtzufinden.
Ja, wobei diese Leitidee ja heute in anderen Lebensbereichen tagtäglich angewandt wird.
Ja.
Also das ist schon. Wenn Sie sagen, jetzt waren da auf der einen Seite so ein bisschen die Belesenen, es war ja auch eine bestimmte Zeit, in der Sie studiert haben, auch studentisch geprägt, worüber man gesprochen hat, und jetzt in die Literaturtheorie zu gehen, wo hängt denn Ihr Herz so? Also wen würden Sie denn mal sagen, wer einsteigen will, der soll das machen, der soll da anfangen zu lesen, bei dem Text von Umberto Eco? Oder würden Sie unseren Lesern sagen, nee, schaut mal dahin? Ich frage das mit so einem Augenzwinkern. Mhm. Unter anderem, und das ist jetzt kurz eine Info über mich, betreibe ich einen Buchclub tatsächlich. Und wir haben letztens die Winterreise Calvino gelesen und haben wirklich mit unserem noch studentischen oder nicht studentischen Wissen, oder dieser Buchclub ist total gemütlich, auch Menschen, die noch nie mit Literaturtheorie in Berührung gekommen sind, haben aber angefangen, total toll über dieses Buch zu sprechen, ganz intuitiv. Aber das war schon eine Hürde.
Mhm. Also, wenn ich an Verschwörungstheorien glauben würde, dann würde ich sagen, ah, Sie haben sich verschworen. Ich habe letzte Woche vor unserem Fakultätsrat ein Habilitationsverfahren vorgestellt von einer jungen Mitarbeiterin, und die hat eine große Arbeit geschrieben, und diese Arbeit beginnt mit Italo Calvino, wenn ein Reisender in einer
Winternacht. Genau, so ist es ja. Richtig. Bitte, dass Sie es jetzt nochmal den ganzen Titel, ich war so schon in meiner Frage, genau. Ja.
Ich glaube, man muss sich neu justieren. Und natürlich, das mit dem Buchclub, das ist wunderbar, und ich kenne das auch, und auch in der Nachbarschaft habe ich das. Und wenn die Leute mich fragen, dann freue ich mich, weil das sind Leute, die sind literaturbegeistert, und literaturbegeistert bin ich auch. Ich würde nur sagen, das hat seinen eigenen Zweck und das hat sein eigenes Recht, aber das ist noch nicht die Wissenschaft. Wissenschaft muss ein bisschen was anderes sein. Das heißt, wir müssen uns auch von dem Gegenstand, den wir lieben, entfernen können. Wir müssen auch die Rolle als Literaturliebhaber oder Liebhaberin nochmal einklammern können. Denn erst wenn wir es eingeklammert haben, dann können wir mit der Wissenschaft beginnen. Deswegen würde ich auch heute noch sagen, Umberto Eco, den Zeichentheoretiker Umberto Eco zu lesen, ist nicht das Verkehrteste. Weil das ist genau diese Methode, sich nochmal ein bisschen von dem Gegenstand, sagen wir es ruhig so, zu entfremden, um dann mit diesem verfremdenden Blick ganz andere Beschreibungspotenziale für uns zu eröffnen.
Müssen Sie diese Augen heute auch manchem Abiturienten öffnen, der bei Ihnen in der Vorlesung sitzt?
Absolut. Das ist eine Hauptaufgabe. Man muss schon immer überprüfen, mit welchen Voraussetzungen, mit welchen Erwartungen kommen die Leute eigentlich ins Literaturstudium. Wir sprechen vielleicht später nochmal drüber. Die Bologna-Struktur hat die Situation ein bisschen erleichtert. Im Gegensatz zur früheren Magisterstruktur, wo ja alles offen war und wo man alle Leute eingesammelt hat, die dann sagten, naja gut, jetzt gibt es auch keine unmittelbaren zeitlichen oder thematischen Grenzen, jetzt gucke ich mal und komm mal und dann wird man mal sehen, was draus wird. Sagen wir es mal so, die Liebe zur Literatur, logisch gesprochen, ist eine notwendige Bedingung für das Literaturstudium, aber keine hinreichende. Das heißt, das muss man schon in der Tat überwinden. Man muss schon den analytischen Willen haben, Literatur zu durchdringen. Literatur als ein komplexes, semiotisches, semantisches, ästhetisches, aber auch gesellschaftliches Phänomen beschreiben zu wollen. Sonst wird es nichts mit dem Studium. Es gibt auch Leute, also die gab es früher zu meiner Zeit, als ich studiert habe, noch häufiger, die sagen, also ich studiere jetzt Germanistik, weil ich Schriftsteller werden will. Und da würde ich sagen, oh, ganz falscher Weg, das wird nichts.
Genau. ich finde das schön, dass Sie nochmal aber den Bogen gemacht haben, nämlich es ist kein Plauderclub, Germanistik zu studieren, es ist kein Lesezirkel, es ist nicht, wir holen das aus der Tasche, was wir schon immer mal besprechen wollen, sondern wo Sie jetzt auch den Bogen gemacht haben, Literatur hat eine gesellschaftliche Relevanz.
Ja, absolut. Mhm.
Wo würden Sie denn sagen, ist der stärkste gesellschaftlichste Bezugpunkt von Literatur?
Wir können ja mal ein Gedankenexperiment machen. Das habe ich bei unseren Medizinern gelernt. Die Mediziner haben folgendes Setting ausgebreitet. Sie sagen, ja, wir gucken auf den Organismus und da sind Organe und jetzt wollen wir wissen, wozu ein Organ da ist. Jetzt machen wir Folgendes. Wir entfernen dieses Organ und schauen, wie es dem Organismus geht. Dem geht es nicht mehr so gut, wenn das Organ weg ist. Das heißt, es gibt Folgelasten. Und dann können wir sagen, okay, wir definieren die Vermeidung der Folgelasten als Funktion dieses Organs. Und das Gleiche können wir jetzt mit der Literatur machen. Und ich würde auch sagen, man muss diese Frage ganz radikal stellen. Was wäre eine Gesellschaft ohne Literatur? Und diese Gesellschaft wäre blind. Sie könnte oder sie hätte kein Medium mehr, das dazu dient, dass wir uns in der Gesellschaft über uns selbst in der Gesellschaft verständigen können. Also über uns selbst als Personen, als Subjekte, als Individuum, als auch über das Gesamte der Gesellschaft, die wir dann als Gemeinschaft, ich bringe die beiden Begriffe, ja, die man sonst trennt, soziologisch trennt, jetzt hier zusammen. Also Literatur ist ein notwendiges Selbstverständigungsmedium in der Gesellschaft.
Ja, Sie sind auch Kultur- und Medienwissenschaftler, haben wir vorhin ja kurz andiskutiert. Aber ich für alle, die zuhören, vielleicht nochmal auch ganz spannend Ihren Blickwinkel darauf. Wo unterscheidet sich heute oder nicht, nee, heute ist falsch, aber wo würden Sie sagen, ist jetzt nochmal ein anderer Schwerpunkt zwischen der Literatur, dem Buch und dem Film, dem gesehenen Medium? Sie können auf beides blicken.
Ja, also beide sind natürlich miteinander verwandt, weil beide insbesondere auch Geschichten erzählen. Also wir sprechen jetzt vom fiktionalen Film, also vom Spielfilm. Und im Hinblick auf das narrative Potenzial sind sie sehr ähnlich. Und wir sehen ja auch die Brückenschläge, also die vielen Literaturverfilmungen, die es gibt, weil der Film sich so schwer tut, gute Stoffe zu finden, die die Literatur eigentlich schon aufbereitet hat. So, das ist jetzt die Gemeinsamkeit. Und Sie haben jetzt nach dem Spezifischen gefragt. Fangen wir nochmal ganz grundsätzlich an. Literatur besteht ja aus nichts anderem als aus ziemlich viel Druckerschwärze. Und damit da überhaupt erst Literatur wird, müssen wir diese Druckerschwärze verstehen. Und dazu ist schon eine sehr ausgefeilte Kompetenz vonnöten. Wir müssen lesen können. Gut, lesen müssen wir auch können, wenn wir die Bedienungsanleitung unserer Waschmaschine lesen oder wenn wir die Tageszeitung lesen. Nur, wenn wir die Bedienungsanleitung unserer Waschmaschine gelesen haben, dann ist es auch gut, wenn wir dann die Waschmaschine besser bedienen können. Bei der Literatur geht es weiter, weil wir dann nur eine erste Ebene haben und diese Ebene müssen wir wieder einem Interpretationsprozess zuführen und dem wieder und wieder und im Grunde genommen ad infinitum, bis wir dann tatsächlich bei Letzthorizonten landen. Und die Letzthorizonte sind wir auf uns selbst bezogen, also in der Autoreflexion, oder wir auf unseren Kontext bezogen, also wir und die anderen, also die anderen Subjekte, die anderen Personen. Intersubjektivitäts- und Interpersonalitätsargument würde man das philosophisch nennen. Und das ist das Besondere an der Literatur, der fortgesetzte notwendige Interpretationsprozess.
Der nicht gestoppt werden kann, dann eigentlich im Positiven.
Ja. Deswegen muss man sagen, funktioniert der Film anders, weil der bestimmte Interpretationsprozesse überflüssig macht. Beim Film müssen wir uns nicht vorstellen, wie die Welt ausschaut, durch die unser Held oder unsere Heldin geht. Das sehen wir. Dafür müssen wir uns andere Fragen stellen, warum die Welt jetzt so ausschaut, wie sie so dargestellt wird. Aber da sind wir dann schon auf dem Nachbargleis.
Ganz klar, ganz großes Trauma bei mir als Kind und Leserin. Michael Ende, unendliche Geschichte. Ich habe dieses Buch geliebt tatsächlich. Bin dann mit dem Nachbarskind, damals war das toll, ins Kino gegangen. Und ich bin so traurig nach Hause gekommen, weil das war nicht mein Buch, was dort zu sehen war. Also eine ganz frühe Erfahrung in diese Richtung tatsächlich.
Ja, das kann ich also wirklich gut nachvollziehen. Also ich kenne ja Furchur, den Drachen. Ich bin ja schon auf ihm gesessen. Ich weiß nicht, ob man heute noch auf ihm sitzen kann.
Ich glaube, man kann sogar noch in dem Bavaria.
Ja,
ne?
genau. Geisel-Gasteig. Ja, also wirklich ein wunderschönes Beispiel, wie man durch die Bebilderung eines Buches oder den Versuch einer Bebilderung genau diese Interpretationsspielräume abschneidet. Vielleicht klingt jetzt Interpretationsspielraum zu technisch, wenn ich das als Literaturwissenschaftler sage, formuliere ich es anders, wie man Geheimnisse zerstört, die Geheimnisse des Buches von Michael Ende. Und Michael Ende muss ja auch todunglücklich gewesen sein über diese Verfilmung. Aber gut.
Ja, oder auch tatsächlich so eine frühe Erfahrung, so genau aus Kindheitsaugen einfach nochmal zu schildern, was Sie gerade uns so wissenschaftlich dargelegt haben. Auch ein Punkt, den ich finde bei der Literatur so wichtig ist, nicht jeder sieht die Welt wie ich und das muss ich auch verstehen. Und auch da haben wir wieder den gesellschaftlichen Relevanzpunkt, eben unsere verschiedenen Vorstellungen von Welt, von Miteinander und auch nicht, dass die jemand für uns vielleicht zeichnen kann, sondern wir selber mit unserem Kopf etwas denken und entwickeln. Nochmal ganz anders gefragt, wenn Sie jetzt heute sagen, Lesen muss gefördert werden, weil es wirklich eine große Kompetenz ist und wir hören ja an vielen Stellen, dass junge Menschen, Kinder angeregt werden sollen, auch zum Lesen. Was wären Ihr Tipp zum Einstieg? Also Sie hat eine zugeneigte Lehrerin, Sie hat einen Vater, der mit Ihnen diktiert hat, der hat auch für Sie vorgelesen. Vorlesen ist ja dann auch manchmal selbst im Diktatenmechanismus, um auch Sachen selber sehen zu wollen. Wie lesen wir wieder mehr und anders?
Also ich glaube, wir müssen ein Bewusstsein schaffen, wie wichtig dieses Lesen ist und wann dieses Lesen beginnt. Und es beginnt eigentlich so früh wie möglich. Ich würde schon sagen, in der frühkindlichen Erziehung, also das Vorgelesen bekommt, ist eine wunderbare Sache. Ich habe das selber bei Kindern ausprobiert, also in der Verwandtschaft, also Bücher vorgelesen, damit die Kinder einschlafen. Ich bin dann über ein Buch eingeschlafen, das Kind war immer noch wach. Also das ist eine tolle Geschichte. Ich glaube, so beginnt die Sozialisation. Und dann müssen die Folgeinstitutionen greifen. Die Schule oder ähnliches mehr oder auch was es außerschulisch gibt. Allerdings bin ich ein bisschen skeptisch und ein bisschen traurig, wenn ich sehe, dass schon in der Schule das Lesepensum reduziert wird. Und wenn das Lesepensum reduziert wird oder wenn Schüler und Schülerinnen fragen, muss ich das auch noch lesen, was sich dann ja sogar bis ins Germanistikstudium fortsetzt, was mich ganz fassungslos macht, dann denke ich mir, und dann ist etwas schief gelaufen. Und ich mache gar nicht den Leuten den Vorwurf, die zu mir kommen und sagen, muss ich das auch noch lesen, sondern da ist eine Entwicklung eigentlich schief gelaufen. Also wir müssten Lesen sehr viel mehr fördern.
Wobei Lesen nicht als Zumutung, oder?
Ja,
sondern als Gewinn vielleicht.
Als Gewinn.
Ja, also nicht die Zumutung, weil ich habe auch im Bekanntenkreis Lehrerinnen und so, wenn man dann sagt, ja, was lest ihr denn da? Und dann bin ich immer auch so übermotiviert und sage, ach, warum wird das denn nicht mehr in der Schule gelesen und so? Dann sagt sie zu mir, erste Frage, wie lang ist das, was wir lesen sollen? Hat das mehr als 80 Seiten?
Ja.
Müssen wir da, genau, also dieses, also auch mal das Aushalten einer Länge und Zeit dafür nehmen oder,
ja,
genau.
Wobei ich auch ein differenziertes Bild zeichnen würde, das sich mir in einer einzigen Szene materialisiert. Ich habe vor einigen Jahren ein Seminar gehalten über Friedrich Dürrenmatt, den die Studierenden gar nicht mehr kannten und der mir eigentlich wohl vertraut ist, aber gut, der schreibt ja nun tolle, auch witzige Texte, Dürrenmatt. Und dann saßen da die Studierenden und die hatten dann so feste Plätze im Lauf des Semesters in unserem kleinen Seminarraum bekommen. Und ganz vorne an der Seite saß eine Studentin, die hat immer fleißig auch ihre Dürrenmatt-Lektüre mitgebracht. Und das sind ja diese Diogenes-Taschenbücher, ja, relativ dünn sind die. Und unter diesem Dürrenmatt-Buch hatte sie immer einen solchen Wälzer Fantasy-Literatur.
Ah,
und
okay.
Und ich hab dann immer geguckt.
Ja, die sind ewig dick, diese
die
Bücher.
Ne?
Auch diese Romance, die da bei Hugendubel stehen, was da...
Ja, genau.
600 Seiten plus.
Ja, also unter 600 Seiten macht man es gar nicht, kann man diese Geschichte und das Universum gar nicht entfalten. Also das ist so ein bisschen differenziert, wobei man sagen muss, die Leute, die den Dürrenmatt lesen und sich durch die 80 Seiten Besuch der alten Dame quälen und dann zur Entspannung 600 Seiten Fantasy oder Romance lesen, das sind ja gar nicht die Verlorenen. Die Verlorenen sind ja die, die weder das eine noch das andere lesen.
Ja. Und welches Buch würden Sie denen hinhalten?
Na, muss schon etwas sein, was die dann auch wirklich dazu bringt. Michael Ende, die unendliche Geschichte, über die haben wir gesprochen. Vielleicht ist es noch ein bisschen zu didaktisch.
Ja.
Nun, wer immer mal wieder fröhliche Urstände feiert, das ist Tolkien, Herr der Ringe. Und wenn einem das schon ein bisschen zu schwierig ist, dann kann man sagen, ja, dann erstmal Tolkien Light, das ist der kleine Hobbit. Jetzt mittlerweile ist es ja auch gigantisch verfilmt worden durch Peter Jackson, also sehr, sehr bildgewaltig, was ja auch ein eigenes Thema für sich wäre. Tolkien war ja von seinem Selbstverständnis her Sprachwissenschaftler. Also die Sprache ist wirklich entscheidend, bedeutend, also nicht das Bild. Aber gut, Tolkien ist schon eine gute Einstiegsdroge.
Super. Dann haben wir doch gleich eine gefunden. Ja. Ich würde gerne noch einmal aber dieses Stichwort Bologna aufgreifen, ja, weil es ja auch immer unter den Wissenschaftlern, die bei uns hier im Gespräch zu Gast sind, viel diskutiert wird. Jetzt sitzen Sie hier als jemand, der wirklich Bologna-Beauftragter der LMU war. Fluch und Segen zugleich, das Amt?
Ja. Das Amt, Fluch und Segen. Auch Bologna ist Fluch und Segen. Und dann besteht einfach unsere Aufgabe darin, zu gucken, wo ist der Segen, damit wir nicht unter dem Fluch zusammenbrechen. Mhm. Man kann sich ja die Situation anschauen, wie sie vor Bologna war. Und es gibt viele Kritiker und Kritikerinnen von Bologna. Und über meine gesamte akademische Karriere habe ich die Kritiker und Kritikerinnen angezogen wie das Licht die Motten, und die waren um mich herum. Das war jetzt eine böse Metapher, aber sie bleibt bestehen.
Gut, wir haben vorhin über Ihr Selbstbewusstsein gesprochen, dann mussten Sie die Motten beiseite scheuchen, ne?
Und das habe ich gemacht und habe gesagt, aber liebe Leute, schaut euch doch mal die Situation an, wie sie war. Und sie war paradiesisch für Leute wie mich. Aber sie war nicht paradiesisch in der gesamtgesellschaftlichen Situation oder gesamtgesellschaftlichen Perspektive. Gucken wir doch mal auf Abbrecherzahlen, gerade in den Geisteswissenschaften, die ich jetzt sehr gut überblicken kann. Das kann doch nicht der Zweck sein, so war es bei uns, dass in einem Semester 600 Leute beginnen und nur noch ein Zehntel abschließt. Da haben wir 90% Verlust. Wie viele Ressourcen gehen da eigentlich verloren? Was passiert mit der Lebenszeit der Menschen? Also wir haben eine Verlustrechnung an allen Ecken und Enden. So können wir das machen, nicht machen. Also wir müssen unser Studium anders gestalten. Und dann gab es eben die europäische Idee von Bologna. Und bei Bologna würde ich auch sagen, da ist ja wirklich nicht alles Gold, was glänzt. Aber wir müssen einfach das Beste draus machen. Wir müssen mal überlegen, wie wir diese Strukturen gestalten. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen sind falsch an die Sache herangegangen. Sie haben gesagt, naja, da müssen wir das alte Studium abbilden auf die neue Struktur. Also so hat es nicht funktioniert. Man kann nicht ein Magisterstudium in ein Bachelorstudium tun. Also da müsste man schon Bachelor- und Masterstudium zusammen anschauen. Dann müsste man mal gucken. Dann muss man schauen, dass man diese Studiengänge nicht überfrachtet und den Leuten auch trotzdem noch Freiräume lässt. Mit gutem Willen kann man sehr kreativ auch mit Strukturen umgehen, die landesweit, deutschlandweit, europaweit festgelegt sind, und kann eine gute Struktur machen, die den Leuten auch eine Hilfestellung gibt, wo sie auch wissen, okay, so müssen wir das machen. Ich bin der Letzte. Also mit meinem Studium, also mit der Freiheit, die ich genossen habe, der einer Verschulung des Studiums grundsätzlich das Wort redet. Aber ich würde sagen, stärkere Strukturen, stärkere Hilfestellung, stärkere Hinweise, das ist in der Tat nicht verkehrt. Die andere Frage ist, wie gehen wir mit den Leuten um, die unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen? Also die einen, die tatsächlich die Handreichung brauchen, gut, und die anderen, die die Freiheit für sich selber nutzen können. Kriegen wir die beide in diese Struktur rein? Das würde ich jetzt nicht sofort bejahen. Also da muss man schon immer drauf schauen. Und ich würde auch sagen, also Bologna, das ist, glaube ich, die Idee von Bologna, ist sich selbst nie das letzte Wort. Wir müssen Studiengänge immer wieder anpassen.
Finde ich schön, wie Sie das gesagt haben, dass man auch die anderen am anderen Rand nicht verliert, die jetzt eben dadurch durch die Strukturen anders herausgefordert sind. Jetzt sind wir nämlich fast schon am Ende unseres wirklich schönen Gesprächs, wie ich finde. Und also, als ich zu Ihnen recherchiert habe, was mir total gut gefallen hat, Sie sind ein Prof, der auf seinem LMU-Foto mit dem Hund ist. Da haben Sie einen freundlichen Begleiter oder Begleiterin. Und es gibt auch Peanuts-Ausgaben in der reklamgelben Ausgabe, die ein Nachwort haben. Können wir noch kurz über den Hundefreund Oliver Jaros sprechen?
Ja, der Hundefreund ist ganz entscheidend. Also der hat natürlich was mit Bologna zu tun. Sie sprechen jetzt auf das Hundebild auf meiner Homepage an. Da war ich Bologna-Beauftragter und ich habe das X-Interview gegeben mit der Süddeutschen Zeitung. Und dann hat die Redakteurin mit mir gesprochen und hat gesagt, ja, dann führen wir dieses Interview. Das war alles unproblematisch. Ich habe wieder über Bologna geredet. Gut. Und dann sagte sie plötzlich, ja, aber wir brauchen noch ein Foto. Und dann habe ich gesagt, oh, gut, ja, aber da brauchen wir einen Extratermin. Und ich mir dachte, genau, einen Extratermin. Ja, da kommt ein Fotograf und dann gehen sie in den Englischen Garten und dann machen wir da ein Bild oder so. Und da habe ich gesagt, oh nee, Extratermin. Und dann müssen wir noch in den Englischen Garten rüberlaufen.
Zeit ist wertvoll.
Ja, Zeit ist wertvoll. Und dann kam der Fotograf in mein Büro. Das war zu der Zeit, als ich den Hund noch öfter dabei hatte. Und der sagt, ja, guck mal, wo wir dann hingehen. Ich baue schon mal meine Kamera zusammen. Also er baut seine Kamera zusammen und ich beug mich zu meinem Hund runter und sag zu ihm so einen Satz wie, na Gott, das wird ja was werden. Und er versteht mich ja und hat gegähnt. Und in dem Moment war die Kamera fertig zusammengebaut und macht Klick. Und der Fotograf sagt, ich hab das Foto.
Wunderbar.
Ja.
Aber Hunde, Sie sind schon ein Hundemensch.
Also ich bin ein Hundemensch, wie Loriot gesagt hat. Der hat es, glaube ich, nur auf Möpse bezogen. Man kann ohne Hunde leben, aber das Leben ist dann eigentlich viel weniger wert. Das hängt aber auch wirklich mit der Art und Weise zusammen, wie ich die Universität verstehe und wie ich meinen Job verstehe.
Ja.
Ich liebe meinen Job, ich liebe mein Fach und das muss ich jetzt dazu sagen, ich liebe auch die Universität als Institution, weil die Universität mir Möglichkeiten bietet, die fantastisch sind. Also ich kriege natürlich ein gewisses Beamtengehalt und jeden Monat, wenn ich das auf meiner Gehaltsabrechnung sehe, sage ich mir, Wahnsinn, Wahnsinn, die zahlen mir auch noch Geld dafür, damit ich das mache, was eigentlich meine Herzensangelegenheit ist. Was für ein Privileg ich habe. Aber man muss auch ein bisschen darauf achten, die Universität hat das Bestreben, die Menschen vollständig zu absorbieren. Und ich weiß, ich sitze dann abends noch da und dann denke ich, ja, jetzt muss ich da noch die Klausuren korrigieren und ähnliches mehr. Und man muss dann auch ein bisschen gucken, dass die Universität den Platz im eigenen Leben hat, der ihr gehört. Und dass es auch noch Plätze neben der Universität gibt. Und da habe ich jetzt Assistenten eingestellt, die mich immer dran erinnern. Der eine Assistent ist braun, die andere Assistentin ist schwarz und der letzte ist ein bisschen hellbraun. Und sie haben alle vier Beine.
Wunderbar. Schöner können wir aus dem Gespräch heute eigentlich gar nicht rausgehen. Unsere Zuhörerinnen, Sie alle haben die Chance, auch mit Ihnen noch ein ganz anderes Gespräch zu erleben. Wir werden nämlich eine Literaturveranstaltung zu Thomas Manns Zauberberg miteinander bestreiten. Und auch die wird aufgenommen und zum Nachhören und Nachhören sein. Oliver Jaros, vielen Dank für Ihre Zeit. Danke, dass Sie sich heute fast diese Stunde für uns hier genommen haben.
Ich bedanke mich für dieses wunderbare Gespräch.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle zwei Wochen die Menschen dahinter. Im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!